Wir sind im ersten Johannesbrief im Kapitel 2. Und wir hatten eine Hausaufgabe von letzter Woche. Wer weiß, was die Hausaufgabe war? Jetzt kann sich irgendwer erinnern. Ja, Marianne, super. Genau, wie er Jesus als Vorbild. Okay, was habt ihr gefunden?
Sieben Stellen.
Sieben Stellen, super. Okay, ruft einfach mal raus hier. Was habt ihr gefunden, Leute? Ja, Bernd? Okay. Welcher Vers war das?
1. Johannes 3, 16.
3, Vers 16. Aha. Schön. Ja, ist auch sein Vorbild. Kommt jetzt halt diese Phrase vor, aber es ist gut. Marianne, sag du mal, was hast du gefunden?
1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist.
Okay, es ist Vers... 1, Vers 7, okay, ja? Ja, habe ich auch. Sehr gut, Jochen, was hast du?
Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat.
Welcher Vers ist das?
Das ist 1. Johannes 3, 23.
Okay. Ja, ist jetzt auch so ein zusätzliches, kommt nicht dieses wie er vor. Was habt ihr noch gefunden? Okay, gut. Wer hat noch was gefunden? Ich habe bis jetzt nur eines, was ich... 3-2? Ja. Okay. Und den nächsten Vers auch noch. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.
1. Johannes 4, 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Okay. Ja. Marianne.
1. Johannes 2, 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben.
Okay, sehr gut. Das habe ich auch.
Haben wir 3,16 schon?
Ja, das hat man schon. Hat jemand 3, Vers 7? Okay. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist.
Und 4,17?
Ja. Okay. Ich glaube, haben wir so ziemlich alle jetzt, gell? Sehr gut. Großes Lob an alle, die die Hausaufgabe gemacht haben. Wenn ich dir sagen würde, du hast einen Wunsch frei, oder stell dir vor, du gehst im Wald spazieren und bing, die Fee erscheint dir und sagt, du hast einen Wunsch frei, nämlich den Wunsch, etwas oder jemanden zu kennen. Was wäre dein Wunsch? Wen würdest du gern kennenlernen? Was würdest du gern erfahren?
Mehr von Jesus.
Mehr von Jesus. Super, ja, das ist die, ist die richtige Antwort. Die geistlich richtige Antwort. Ich hoffe, dass wir das alle wirklich von Herzen sagen können. Mann, wenn ich irgendwas kennenlernen will oder irgendjemanden, dann ist es nicht, weiß nicht, Billy Graham oder Barack Obama oder Angela Merkel oder Robbie Williams oder sonst wer, sondern wenn ich wirklich am meisten kennenlernen will, das ist Jesus oder das ist Gott. Und hey, wenn es Gott gibt, dann will ich ihn kennenlernen. Und wenn es diesen Gott der Bibel gibt, der so wunderbar ist, so heilig und perfekt und liebevoll und barmherzig und geduldig, dann will ich ihn umso mehr kennenlernen. Die größte Erkenntnis, die es gibt, ist die Erkenntnis Gottes. Die ist nämlich das ewige Leben. Johannes 17, Vers 3 hat Jesus gesagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort erkennen erinnert euch vielleicht schon an gewisse Dinge, im Alten Testament schon, ihr Bibelleser, ne? Erkennen wird immer gebraucht, wenn es darum geht, um diese intimste Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. So und so erkannte seine Frau und dann wurde so und so gezeugt und geboren. Also Intimität, erkennen, kennen in dieser Art und Weise. Nicht nur intellektuell. Oh, ich habe Bücher über Frauen gelesen, über ihre Psyche und Physiologie, Anatomie, was immer. So dieses Intellektuelle. Nee, es ist ein Erkennen aus persönlicher, intimer Erfahrung. Und das ist dieses Bild, das ist dieses Wort, was Johannes hier verwendet. Das schwingt hier mit. Erkenntnis, Erkennen aus persönlicher, intimer Erfahrung. Das ist mehr als nur irgendwie so ein Kopfwissen. Und die größte Erfahrung ist die Gotteserfahrung. Hey, das ist das Beste, das Größte, was es gibt. Das ist besser, das ist aufregender, Gott zu erleben und zu erfahren, als Bungee-Jumping und Base-Jumping und Fallschirmspringen und weiß nicht, Sex oder das Polarlicht zu sehen oder einen Vulkanausbruch zu beobachten oder was immer hier für euch, wo ihr sagt, wow, das ist eine geile, tolle Erfahrung. Hey, Gott erfahren, Gott erleben ist viel größer. Das ist das Größte, was es absolut gibt. Und unser Abschnitt hier beginnt damit, dass Johannes sagt im Vers 3, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt oder erfahren haben, diese intime, persönliche Gemeinschaft mit ihm hatten, dass wir seine Gebote halten. Wer ist er? Jesus. Zum Vers vorher. Eigentlich auf den ersten Blick so ein bisschen eine seltsame Aussage, oder? Geht es euch auch so, wenn ihr das lest? Hieran erkennen wir, dass wir erkannt haben. Ist nicht so, dass wir erkennen, wenn wir was erkennen? Oder dass ich weiß, wenn ich ihn erfahren habe? Erinnert euch an den Hintergrund des Briefes. Hintergrund des Briefes ist, dass die Empfänger dieses Briefes verunsichert waren. Verunsichert nämlich durch das Wirken von gnostischen Irrlehrern. Und im Kapitel 2, Vers 19, lesen wir, dass das bekennende Christen waren, wahrscheinlich sogar Lehrer in dieser Gemeinde, in der Gemeinschaft dieser Christen, also Menschen, auf die die Leute als Vorbilder aufgeschaut haben. Und das sah so gut aus, die hatten voll das Kananäisch drauf, die heilige Sprache, das waren äußerlich heilige Leute. Aber dann haben sie die Gemeinde verlassen und wir lesen da, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Oh. Es war eine schmerzende Erfahrung für diese Gemeinde. Eine verwirrende Erfahrung, eine verunsichernde Erfahrung. Oh Mann, wie können wir sicher sein, oder wie kann ich sicher sein, dass meine Geschwister, die so reden und so tun, als wären sie meine Geschwister, wie kann ich sicher sein, dass die wirklich meine Geschwister sind? Und nicht so ein Wolf im Schafspelz. Oder wie kann ich sicher sein, dass ich in der rechten Beziehung bin mit Gott? Wenn sogar unsere ehemaligen Lehrer hier offensichtlich es nicht machen. Das ist der Hintergrund hier, das ist das Problem hier. Und lass uns nochmal anschauen, was diese Irrlehrer gelehrt haben. Das waren nicht Christen, das waren Antichristen. Obwohl sie so dieses geistliche, christliche Mäntelchen aufhatten. Hey, die hatten den Fisch hinten am Auto kleben. Sind mit dem Kreuz rumgelaufen. Haben Halleluja, Preis im Herrn, Bruder, Schwester, voll drauf gehabt. Aber sie waren Antichristen, sagt uns Johannes, nicht Christen. Gegen Christus. Was haben die gelehrt? Erinnert euch einfach an die Hausaufgabe von letzter Woche. Diese falschen Aussagen. Kapitel 1, Vers 6. Wir haben gelehrt, wir haben Gemeinschaft mit Gott, ganz egal, wie wir leben. Das macht keinen Unterschied aus. 2, Vers 4. Wir kennen ihn, auch wenn wir seine Gebote nicht halten. 2, Vers 9, 4, Vers 20. Wir sind im Licht, wir lieben Gott, selbst wenn wir unseren Bruder und unsere Schwester hassen. Ich kann trotzdem Gott lieben. Kapitel 1, Vers 8 und Vers 10. Wir haben keine Sünde, wir sündigen nicht wirklich. Das bin nicht wirklich ich. Erinnert euch an die gnostische Lehre. Das wahre Ich ist dieser göttliche Lichtfunke meiner Seele, die in diesem Leib gefangen ist. Und was ich mit dem Leib mache, das macht eigentlich nichts wirklich Geistliches aus, das macht keinen Unterschied, das beeinträchtigt meine Gottesbeziehung nicht, das ist nur mein Leib, der sündigt, aber nicht ich. Und Johannes wird das korrigieren, auch in seiner Aussage heute hier. Wie kann ich erkennen, dass ich erkenne? Wie kann ich wissen, dass ich in der rechten Beziehung bin mit Gott und nicht nur irgend so ein Religiöser, der verloren geht, der sich selbst täuscht. Die Griechen haben gesagt, Gottes Erfahrung kommt entweder durch Nachdenken, durch den Intellekt, Philosophie oder durch Emotion. Also, dass man sich in irgend so eine Ekstase hochschaukelt und da irgendwelche emotionalen Erfahrungen macht, eine Trance. Die Juden haben gesagt, nee, wir kennen Gott durch sein Wort. Und das ist der viel bessere Ansatz. Aber Johannes würde uns sagen, hey, nur theoretisches Bibelwissen ist auch nicht genug. Du musst es ausleben. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist der, der sein Leben auf dem festen Grund baut, sein Lebenshaus. Und das letzte Mal hat Johannes darüber gesprochen, wie wir in Gemeinschaft kommen mit Gott, indem wir unsere Sünden bekennen, indem wir das Werk Jesu annehmen. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Aber wie kann ich erkennen, ob ich ihn kenne? Wie kann ich wissen, dass ich die richtige Gotteserfahrung habe? Dass ich wirklich rettenden Glauben habe? Und die Antwort, die Johannes uns gibt, und das wird sich ja durchziehen durch den Brief, weil das so wichtig war, die Antwort ist, es wird sich in deinem praktischen Leben zeigen. Es ist unmöglich, dass Gott in dein Leben kommt, dieser heilige, liebende, barmherzige, geduldige, wunderbare Gott und dass sich dein Leben nicht verändert. Das ist unmöglich. Jesus hat über diese falschen Propheten oder im Kontext von falschen Propheten auch gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der es keine Nähe drauf hat, christlichen Slang, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und was ist der Wille des Vaters? Jesus sagt weiter, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, also am Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Oh, wow, das klingt doch wirklich imposant, oder? Leute, die so leben, das ist sicher aufregend. Aber das war nicht das Zeichen für den rettenden Glauben. Jesus sagt im Gegenteil, die Leute waren total getäuscht über ihren eigenen Zustand, über ihre eigene Beziehung mit Gott. Das war nicht der Wille des Vaters, von dem Jesus gesprochen hat, dass wir den tun sollen. Zeichen und Wunder. Und wir lesen dann weiter in Vers 23, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Wieder diese Kennen aus Beziehung. Wir hatten nie diese Beziehung. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist, was ihr wirklich seid. Seid so wie die Pharisäer, diese übertünchten Gräber, innerlich voll von toten und faulen Zeug und äußerlich schön weiß angemalt. Aber das ist, was ihr wirklich seid. Ihr seid Übeltäter. Ihr seid vielleicht religiöse Aktivisten, aber ihr seid nicht reingewaschen vom Blut des Lammes. Und Johannes wird uns in seinem Brief drei Tests geben, ob unsere Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Das erste ist der Lebenstest. Gehorsam. Dem, was Gott sagt, gehorsam sein von Herzen. Das Ausleben. Zweite Test ist der Liebestest. Wenn wir unsere Geschwister lieben, dann ist es ein gutes Zeichen, ein echtes Zeichen. Und das Dritte, was wir sehen werden, ist das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen. Das sind so echte Zeichen. Und ja, dann werden wir auch beten. Ne? Diese falschen Propheten, die haben gebetet, die haben gesagt, Herr, Herr, und das werden wir auch tun, wenn unsere Beziehung in Ordnung ist. Und wir werden Werke für ihn tun und all diese anderen Dinge. Aber das ist der wahre Test. Lebenstest. Wie lebst du? Liebestest. Liebst du? Und hast du dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist? Lass uns den ganzen Abschnitt lesen. Hier Vers 3 bis Vers 11. Und hieran erkennen wir, das wäre auch eine gute Hausaufgabe für nächstes Mal, mal alle Stellen rauszusuchen, wo steht, hieran erkennen wir. Spannendes Studium. Macht es doch einfach. Dann können wir uns nächstes Mal austauschen wieder. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in ihm ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln oder zu leben, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, wieder falsches Bekenntnis, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Er ist geistlich blind. Hass macht blind. Und wieder, wenn er hier von Wandeln spricht und so weiter, es geht um einen Lebensstil, um eine Richtung, in die dein Leben geht. Nicht um eine Klick-Momentaufnahme, einen Schnappschuss, sondern vielleicht ein Video. Eine Richtung, in die dein Leben geht. Vers 5, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Seine Worte sind in Liebe gegossene Worte oder in Wort gegossene Liebe, können wir vielleicht besser sagen. Gott gehorchen ist das Beste, was du tun kannst. Beste für dich, Beste für andere. Das Heilste, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Das ist so wichtig, dass wir dieses Herz Gottes verstehen und annehmen und ausleben. Er ist ein liebender Vater. Und dann reagieren wir auf seine Liebe. Auf seine Liebe, die ins Wort gegossen ist. Und wir wollen ihm folgen. Wir wollen sein Wort halten, weil wir ihn lieben. Das sollte zumindest die Motivation sein. Ich meine, es gibt verschiedene Motivationen, gehorsam zu sein. Und ich denke, alle haben einen gewissen Wert. Aber die höchste Motivation ist, wenn wir es aus Liebe tun. Das ist Reife, das ist vollendete Liebe. Wir sind dem Vater nicht gehorsam, weil wir müssen, weil wir sonst gezüchtigt werden. Das ist so die Kleinkindphase. Das ist eine Motivation. Wir halten seine Gebote auch nicht oder tun seinen Willen auch nicht, weil wir was davon haben. Das wäre dann so die Schulkindphase vielleicht. Hey, wenn du mir folgst, dann kriegst du Taschengeld, aber wenn du mir nicht folgst, dann ist das Taschengeld gestrichen. Okay, dann folge ich dir halt, dass ich was krieg. So dieses Denken. Nee, der reife Mensch sagt, hey, ich folge dir, Papa, weil ich weiß, dass du mich liebst und weil ich dich liebe. Ja, Eltern, das ist wichtig, dass unsere Kinder wissen, absolut wissen, dass wir sie lieben. Haben. Denn letztendlich werden unsere Kinder uns gehorchen, weil sie uns lieben. Wenn sie das Gefühl haben, dass wir das nicht tun, dann wird es ihnen auch sehr schwer fallen, uns zu gehorchen, auf uns zu hören. Zumindest nicht von Herzen, vielleicht aus so oberflächlichen, äußeren Gründen, damit ich die Kohle kriege vom alten Mann, dann folge ich halt ab und zu. So in die Richtung. Und für uns Christen gilt eigentlich dasselbe. Wir können auch aus diesen drei unterschiedlichen Motivationen Gott gehorchen wollen. Ich meine, es gibt manche, die sagen, oh, ich will Gottes Gebote halten, damit ich nicht in die Hölle komme. Okay, besser als gar nicht, ne? Oder ich will tun, was Gott sagt, weil dann kriege ich was davon im Namen Jesu, wenn ich hier was richtig hier reinwerfe in die Coca-Cola-Maschine Jesus, dann kommt unten das raus, was ich haben will, das, was denn das tolle Gefühl oder Reichtum, Wohlstand, was immer. Es gibt ja da so eine ganz verdrehte Theologie. Oder ich kann sagen, ich will das tun, Papa, was du willst, weil ich dich lieb habe. Ich weiß, dass du mich liebst, dass du das Beste für mich willst, dass du es gut meinst. Und ich liebe dich. Und dann ist es ganz natürlich, dass ich das tun will, was dir am Herzen liegt. Und das ist, was Gott eigentlich will. Er will eine Liebesbeziehung mit uns haben, nicht irgendwie so eine gesetzliche Beziehung. Also unser Leben für Gott, unsere Werke für Gott sind auch das Resultat einer Liebesbeziehung mit ihm, aus Liebe. Das ist wichtig, das ist richtige Geistlichkeit. Es gibt sehr viele, die gesetzlich leben, die das Ganze umdrehen und sagen, okay, ich tue irgendwas, ich muss irgendwas tun, damit Gott mich liebt. Oder um mir irgendwas von ihm zu verdienen. Nee, er hat schon alles für uns verdient. Erinnert euch an Kapitel 1, das hat alles Jesus für uns getan. Und sein Werk am Kreuz reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das hat er schon getan, er hat uns versöhnt mit dem Vater. Wir dürfen diese Intimität, diese Liebesbeziehung mit ihm erfahren. Und dann das richtige Bild ist, dass unsere Werke, das, was wir tun für Gott, die guten Taten, also wir es nicht tun, um den Himmel zu verdienen oder seine Liebe zu verdienen, hey, er liebt dich schon. Mehr als irgendjemand sonst, das hat er dir am Kreuz bewiesen, ohne jeden Zweifel. Aber es ist umgekehrt. Unsere Beziehung mit Gott, unser Leben mit Gott, das beginnt am Kreuz. Das beginnt mit Vergebung, das beginnt mit Beziehung, mit Liebe. Und dann reagieren wir einfach auf seine Liebe. Und wir öffnen ihm unser Herz. Und wir vertrauen uns ihm an. Wir geben uns ihm hin. Und er verändert unser Herz. Und dann wollen wir aus unserem Herzen heraus ihm nachfolgen und ihm gehorchen und ihm dienen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Das ist der neue Bund eigentlich. Das ist das Wunderschöne. Wir haben das Gesetz auf unser Herz geschrieben. Das ist das Herz eines Nachfolgers. Und nicht, dass wir Christen perfekt sind oder dass wir nicht kämpfen oder mal straucheln oder dass wir nie sündigen, immer gehorchen. Aber der Punkt ist, wir wollen das, wenn wir neu geboren sind durch den Geist Gottes. Wir wollen es tief in unserem Herzen und wir fühlen uns elend, wenn wir es nicht tun. Denkt an Römer 7. Oh, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich euch, elender Mensch. Das ist das Herz eines Christen, wenn er auf die Nase fällt. Aber Liebe, Gottes Liebe, die zu mir kommt, in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe, die in mir wirkt und Gottes Liebe, die dann durch mich wirkt. Das ist das christliche Leben. Es ist so einfach, es ist nicht mehr und nicht weniger. Und wenn das nicht passiert in deinem Leben, dann ist irgendwas faul. Okay, dann ist das echt ein Zeichen, da stimmt was nicht. Aber wenn das passiert, dieses Empfangen von seiner Liebe, oh du, morgens früh triffst du dich mit ihm und hast Gemeinschaft mit ihm und nimmst diese Liebe an und du empfängst und dann den Rest des Tages lässt du es einfach raus, was er in deinem Herzen bewegt hat. Wenn das passiert, dieses Empfangen und dieses Ausleben und Weitergeben von seiner Liebe, dann wird alles Wichtige passieren in deinem Leben. Das christliche Leben ist eine Liebesbeziehung, dass wir seine Liebe empfangen und annehmen. Du sitzt unter dem Kreuz, du begegnest ihm in seinem Wort. Du erkennst, wie sehr er dich liebt, wie sehr er alle Menschen liebt, deine Mitmenschen. Du bekommst sein Herz. Und dann gibst du dieses Herz, diese Liebe einfach weiter bei jeder Gelegenheit. In der Familie, im Büro, auf der Straße, im Supermarkt. Diese täglichen, kleinen, spontanen Taten der Liebe. Das wirkt sich aus, du hast seine Liebe empfangen und das wirkt sich dann aus auf die Art und Weise, wie du deine Frau umarmst und deine Kinder umarmst. Dass du den Müll rausträgst. Nicht weil du musst, sondern weil du willst, aus Liebe. Weil Gott dein Herz verändert. Dass du betest für deinen Kollegen oder ihm das Evangelium weiter sagst, dass du spendest für die Flutopfer, was immer es ist. Das ist das christliche Leben. Nicht irgendwie so ein krampfhaftes, freudloses, gesetzliches, zwanghaftes Tun, sondern eine ganz natürliche Reaktion auf seine Liebe. Dass wir seine Liebe leben, ausleben. Seht ihr, wir lieben, wie er geliebt hat, wir leben, wie er gelebt hat, wir wandeln, wie er gewandelt ist. Vers 6, nicht perfekt, natürlich, aber wie er, ihm ähnlich. Weil er uns geprägt hat, weil wir empfangen haben von ihm, weil er was getan hat in unserem Herzen, dieses Erkennen, diese Gemeinschaft. Und dann lassen wir einfach das raus, was er bewegt in unserem Herzen. Das ist so stressfrei, es ist so einfach, wenn die Basis stimmt. Und er ist das Vorbild, er ist unsere Motivation, er ist unsere Vision, er ist unsere Inspiration. Seht ihr, Philipper 2, Vers 5, da steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Seiner Menschwerdung, ans Kreuz gegangen ist für uns. Dass er nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, wo wir uns selber in den Mittelpunkt stellen wollen, selbst groß machen wollen, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. So wie Jesus, er ist unser Vorbild. Oder wie der Christus euch vergeben hat, so auch ihr vergebt einander. Kolosser 3, Vers 13. Epheser 5, Vers 1. Wandelt in der Liebe, wie auch der Christus euch geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Weiter, Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Seht ihr, das ist das Natürliche. Ich liebe Jesus, ich bin in dieser Gemeinschaft mit ihm, dieser Intimität mit ihm. Ich sehe, wie sehr er mich liebt, wie sehr er seine Gemeinde liebt. Und wow, dann sagt er mir, lieb deine Frau wie Christus die Gemeinde. Ja klar, Jesus, das ist es. Oh, hilf mir. Kann ich nicht aus mir selbst. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen hat, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das heißt praktisch zu dienen. Johannes 13, Vers 14. Das ist das christliche Leben, in seinen Fußstapfen zu laufen. Und ich meine, was sonst sollte man tun? Nach all dem, was er für uns getan hat. In Vers 5 lesen wir, das ist unsere Schuldigkeit. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Leben. Und denkt darüber nach, wie zentral das ist, dass wir seine Liebe ausleben. 1. Korinther 13, kennt ihr alle. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. So. Irgendwie Lärm. Mit nichts dahinter. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, Mann, ich bin ein geistlicher Überflieger, Worte der Weisheit und Mann, bin ich ein schlauer Kerl, Erkenntnis ohne Ende. Und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, boah, was für ein Mann des Glaubens, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Nicht ein bisschen was, sondern nichts. Das zählt alles nicht. Ohne Liebe. Also Glaube ohne Liebe, was ist das? Nix. Geistliche Begabungen, Einsichten ohne Liebe, ist nix. Die Geistesgaben sind Gefäße, um seine Liebe weiterzugeben. Deswegen erfahren wir die Geistesgaben im Kontext vom Dienst. Vielleicht ist das der Grund, warum wir so wenig davon erleben. Weil wir das Herz haben. Weil wir nicht aktiv sind. In den Fußstapfen Jesu. Gefäße seiner Liebe. Und schaut, wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wie krass ist das? All meine Habe, ich verkaufe alles, was ich habe und schicke das nach Thailand an die Flutopfer oder Syrien. An die Flüchtlinge. Mann, was für ein sozialer Einsatz. Wow. Hey, die Leute, wenn du das tust, die Leute werden staunen und sagen, wow, was für ein Held bist du. Was für ein großartiger Mensch. Und wenn ich meinen Leib hingebe, selbst, Mann, totale Aufopferung, damit ich Ruhm habe, falsche Motivation, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Mann, was für ein Verlust. Du gibst alles her, was du hast, und dann kommst du in den Himmel und keine Belohnung dafür. Ihr sagt, hey, du hast deine Belohnung schon erhalten, den Ruhm von den Menschen, ein bisschen Schulterklopfen. Deswegen hast du es eigentlich wirklich getan, oder? Es ist nichts ohne Liebe. Oder denk an Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie zentral ist das? Das ist unsere Corporate Identity, würde man heute sagen. Das ist, was uns auszeichnet. Daran werden wir erkannt. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und deswegen, wenn unser Leben nicht etwas davon reflektiert, dann kennen wir ihn nicht wirklich sehr gut. Kennen wieder in diesem Kennensinn eben, nicht nur Wissen über ihn. Wenn wir nicht Liebe haben, wenn wir nicht Liebe leben, wenn das nicht unser Leben prägt, dann leben wir nicht sehr eng und nahe mit ihm. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und was sind seine Gebote? Was sind die Gebote Jesu? Vers 7, ein neues Gebot schreibe ich euch. Nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Vom Anfang an, vom Anfang eures Glaubens. Und welches Wort war das, was sie gehört haben? Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz, da wird der ganze Wille Gottes zusammengefasst. Da drin, ganze Tora, 5 Bücher Mose, ganze Gesetz. Gott lieben, deinen Nächsten lieben. 2. Johannes, Vers 5, da schreibt Johannes einen persönlichen Brief, und schreibt, nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Also das ist das Gebot, wovon Jesus hier spricht oder Johannes hier spricht. Das alte Gebot, das gute alte Gebot. Lieben. Und dann sind aber die Gnostiker gekommen und die sind mit ihren neuen Ideen gekommen. Die haben gesagt, ja, diese alten Lehren sind ja schön und gut, die schon die Apostel gelehrt haben und ja, das Wort, das gute alte Wort, das ist schon gut, aber irgendwie auch alter Käse, ne? Aber wir haben jetzt diese neue Lehre und wir haben tiefere Einsicht und wir haben neue Tricks hier und hey, wenn irgendjemand mit was Neuem kommt, was Besserem als diese Bibel, als das, was die Apostel gelehrt haben. Wenn Leute kommen und sagen, ah ja, die Bibel, Gottes Wort ist gut, aber das langt nicht wirklich hier. Wir haben hier die Bibel und ein bisschen neue Offenbarung oder Jesus und noch irgend so ein Zusatzprogramm. Wisst ihr, was ihr macht mit dem Zusatzprogramm? Nehmt es und schmeißt es in den Müll. Das ist Schrott. Das braucht ihr nicht. Johannes sagt hier, ich schreibe euch nicht neue Ideen, sondern hier das gute alte Wort, das, was Jesus und die Apostel schon gesagt haben. Und ich denke, das ist wichtig für uns. Denn ich glaube, unser Trend in der Welt heute und auch so gibt es so einen Trend in der Gemeinde heute, zumindest in gewissen Kreisen, dass sie ständig auf der Suche sind nach dem Neuen und dem Modernen und dem letzten Schrei und der neuesten Trick und der Heilige Geist will was Neues tun. Die neue Welle des Heiligen Geistes. Die neue Gemeindewachstumsstrategie und all diese Dinge, oh, die sind so stressig. Und ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, der Heilige Geist will das Alte tun. Das, was er schon immer getan hat. Menschen zur Buße führen. Menschen auf Jesus hinweisen. Menschen Jesus ähnlich machen. Menschen zum Dienst zurüsten. Menschen zu Zeugen machen. Und was benutzt er, um uns zu formen, um uns zu ändern. Was ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes? Das ist sein Schwert, das ist sein Skalpell, das ist das Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir mit diesem ganzen Neukram und neuen Ideen und Taktiken und sonst irgendwas manchmal dem Heiligen Geist eher im Weg stehen, als dass es hilfreich ist. Ja, die Verpackung kann sich ändern. Für jede Generation aufs Neue, neu ausrichten. Wir können Gott anbeten mit Hymnen oder Gospels oder moderner Lobpreismusik mit Rock, was immer. Wir können Gott anbeten mit A Cappella, mit einem Chor, mit einer Rockband-Unterstützung. Wir können uns in schönen alten Kirchengebäude treffen oder bei Starbucks oder sonst irgendwo. Wir können das Wort Gottes mit der Unterstützung von einem Beamer lehren oder ohne. In einem liturgischen Rahmen oder ohne liturgischen Rahmen. Wir können evangelisieren mit Posaunenchor und Traktaten oder mit einem Rockkonzert und übers Internet. Es gibt neue Weinschläuche für einen neuen Wein. Und so äußere Formen wie Musikstil, das können wir und müssen wir immer wieder anpassen für die neue Generation. Da müssen wir uns vom Geist leiten lassen. Aber Leute, der Inhalt bleibt immer gleich. Das gute Alte, die Menschen haben sich nicht geändert seit dem Sündenfall. Nicht geändert in ihrer Natur, auch nicht geändert in ihren Bedürfnissen. Gott hat sich nicht geändert. Das Evangelium hat sich nicht geändert. Die Gebote, Gottes Wille für dich heute als seinen Nachfolger, für uns als seine Gemeinde, hat sich nicht geändert. Ja, die Gesellschaft hat sich verändert und da gibt es neue Strömungen und Meinungen und bla 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 bla. Aber wir richten nicht das gute alte Wort Gottes an dem neuen Kram aus. Das hat sich nicht geändert. Die Wahrheit hat sich nicht geändert. Und ich glaube, der Pastor Chuck Smith von der Calvary Chapel in Costa Mesa, der ehemalige, der ist ja vor kurzem verstorben. Wissen Sie, der Gründer oder Vater von Calvary Chapel Bewegung auch. Ich glaube, der hat das in seiner Gemeinde wirklich vorgelebt. Der war für sein Alter eigentlich erstaunlich offen, Neues zu probieren. Neue Musikstile, ganze Lobpreismusik ist entstanden in der Gemeinde eigentlich. Auch neue Evangelisationsmethoden, diese Dinge, da war der erstaunlich offen für sein Alter. Aber in den wesentlichen Dingen war der super konstant. Für manche langweilig konstant. Aber er war konstant. Er hat keine Experimente gemacht. Sein Leitwort war immer, ich möchte die bestgeliebten und bestgenährtesten Schafe haben. In unserer Stadt. Und die mit der guten Nahrung von Gottes Wort füttern. Vers für Vers. Und wenn er durch war durch die Bibel, hat er wieder vorne von Neuem begonnen und das hat er, weiß nicht, 10, 15, 20 Mal getan im Laufe seines Dienstes. Und das ist, was wir auch tun werden, wenn wir irgendwann in 20 Jahren mal hier durchkommen. Ich glaube, es wird schneller gehen. Aber Gottes Wort, das ist unsere geistliche Nahrung. Gottes Wort ist machtvoll, um uns Menschen zu ändern. Das ist das Werkzeug des Geistes, um uns zu formen. Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbringen, wozu es gesandt ist. Denkt an 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, dass wir richtig leben, auf dem richtigen Weg gehen, zur Unterweisung, hey, wie funktioniert das praktisch in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei oder vollkommen sei, je nach Übersetzung, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das Wort Gottes. Und der Pastor Chuck hat es vorgelebt. Da gab es diese ganzen Wellen, da gab es die Zeichen und Wunderbewegung. Und Chuck war immer offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber diese Bewegung kam und er hat Vers für Vers Gottes Wort gelehrt am Sonntag. Und dann kam die geistliche Kriegsführungswelle und diese ganzen Dinge und er hat Vers für Vers durch das Wort Gottes weitergelehrt. Und die Name It und Claim It Leute und einfach weitergemacht. Dann kam der Toronto Blessing und er hat einfach Vers für Vers durch Gottes Wort weitergelehrt. Die Kansas City Propheten, diese Prophetenbewegung, einfach durch Gottes Wort weitergelehrt. 40 Tage mit Vision und all diese modernen Programme und einfach weiter Vers für Vers durch Gottes Wort. Und einige Menschen haben gesagt, der Chuck, der ist visionslos. Der hängt an diesen veralteten Gemeindewachstumsmodellen fest. Ich weiß nicht, ob die Bibel uns Modelle gibt für Gemeindewachstum. Möchte, dass wir seine Jünger werden, seine Nachfolger werden. Die Menschen konnten nicht verstehen, dass so eine Gemeinde gewachsen ist und immer wieder neue gegründet hat. Haben gesagt, hey, das ist doch zu einfach, es muss doch noch mehr geben als das. Viele haben es nicht verstanden, aber seiner Gemeinde hat es gut getan. In diesen ganzen verschiedenen Wellen und Bewegungen und hin und her, da sind so viele Gemeinden kaputt gegangen und Menschen verletzt worden. Seine Gemeinde ist heil geblieben. Chuck ist bei dem guten alten Wort Gottes geblieben. So wie schon der Esra im Alten Testament und seine Kollegen. Nehemia 8, Vers 8. Sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor, und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen könnte. Das haben die gemacht im Alten Testament. Neuen Testament, die Briefe, die wir hier studieren, die wurden vorgelesen in den Gemeinden. Vers für Vers, von Anfang bis zum Ende. Und deshalb tun wir das, was wir tun. Nicht irgendwie durch Zufall oder okay, das ist, uns fällt nichts Besseres ein, nichts Moderneres. Das ist, warum wir tun, was wir tun. Und ich möchte nicht irgendwie eine neue Erfahrung mit Gott machen. Ich will die guten alten Erfahrungen mit Gott machen, von denen ich in der Apostelgeschichte lese. Und Leute, da habe ich noch so viel Wachstumspotenzial. Und wirklich jede echte Erweckung in der Geschichte war von persönlicher Umkehr zu Gott gezeichnet, eine Rückausrichtung auf Gott, eine Rückbesinnung auf Gottes Wort, auf die Wahrheit und das Ausleben dieses Wortes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Erweckung. Johannes schreibt uns, ich schreibe euch das alte Gebot zu lieben. Oh, wie langweilig, gibt es nichts Neues? Können wir nicht fliegen und kotzen und bellen und sonst was in der Gemeinde? Nee, einfach lieben. Geliebte Kinder, liebt einander, hat Johannes gesagt, als sie ihn auf einer Bahre herumgetragen haben von Gemeinde zu Gemeinde als ganz, ganz alten Mann. Liebt einander, bleibt dabei. Nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Sollt einander lieben. Dann schreibt ihr im Vers 8, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Hä? Klingt fast widersprüchlich, oder? Wie, ich schreibe euch nichts Neues, sondern was Altes, aber ich schreibe euch was Neues. Hä? Es ist eigentlich beides. Es ist alt und es ist neu. Das Gebot zu lieben hat sich nicht verändert im neuen Bund durch Jesus, aber es hat eine neue Dimension bekommen. Wir haben das Vorbild Jesu. Mit seinem Kommen ist die Sonne aufgegangen, sozusagen. Es ist in Jesus und in uns wahr geworden. Es ist Licht geworden. Es wurde uns aufs Herz geschrieben. Wir wollen seinen Willen tun, wenn wir von neuem geboren sind. Wir haben eine neue Motivation. bekommen. Durch das neue Herz, das wir bekommen haben. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben auch eine neue Befähigung seit Pfingsten. Die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, wie es euch geht? Ich aus mir selbst kann nicht so leben wie Jesus. Ich kann nicht so lieben wie Jesus. Das kommt mir gar nicht natürlich. Das kommt von ihm, in meinem Herzen. Und ich bin so abhängig von ihm. Lieben wie Jesus kann nur Jesus. Deswegen müssen wir da dranbleiben. Es ist auch neu in dem, dass wir einen höheren Standard haben. Jesus hat gesagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und das ist eine größere Liebe. Vollendetere Liebe als das, was wir im alten Bund gesehen haben. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagt nicht, deinen Nächsten lieben, liebe deine Feinde. Oh, oh. Oder als deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nee, lieb deinen Nächsten mehr. Achte ihn höher als dich selbst. Johannes der Täufer hat gesagt, wer zwei Unterhosen hat von euch, der gebt dem eine, der keine hat. Das war der Standard des Alten Testaments. Behandle deine Mitmenschen wie dich selbst, so 50-50. Der neue Standard, den Jesus uns vorgelebt hat, ist, achte andere höher. Nicht 50-50, sondern wenn es darauf ankommt, bist du nackt oder dein Nachbar, dann bist du der Nackte. Und er kriegt die Unterhose. Blödes Beispiel jetzt, aber Johannes hat das wirklich gesagt. Wenn es darum geht, wer steht auf nachts, wenn das Baby schreit, du oder deine Frau? Du. Wenn es darum geht, wer kriegt den Parkplatz vor der Gemeinde? Du oder der Bruder, der hinter dir fährt? Der Bruder, der hinter dir fährt. Es ist viel krasser, radikaler, aufopfernde Liebe. Und das hat uns Jesus vorgelebt. 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt. Was Liebe wirklich heißt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und er hat es sogar für seine Feinde getan. Also wie viel darf Liebe dich kosten? Bist du gewillt, nackt zu sein oder beschämt zu sein? Benachteiligt zu sein? Vielleicht sogar tot zu sein? Im wörtlichen oder übertragenen Sinn? Zugunsten deines Bruders oder deiner Schwester. Das ist der Standard von Jesus. Das ist das Vorbild von Jesus. Und dafür brauchen wir seine Hilfe. Das können wir nur leben, wenn wir wirklich ganz, ganz nah dran sind an ihm. Und deshalb ist das Ausleben von dieser Art der Liebe auch ein Zeichen für uns, dass wir in der rechten Beziehung sind mit Jesus. Denn ohne ihn ist es unmöglich, so oder annähernd so zu leben. Aus eigener Kraft geht es nicht. Und Johannes sagt, wer ein liebloses Leben lebt, voll Hass und Groll, wer ein ungehorsames Leben lebt, der ist ein Lügner. Der verleugnet den Herrn in seinem Leben. Der ist in Finsternis. Und es offenbart vor allem ein Beziehungsproblem zu Jesus. Und so ist das, wenn wir leer sind, wenn unser Herz leer ist, wenn wir so out of touch sind mit Gott, dann werden wir zu so finsteren Gestalten. Wir sehen es, wenn Menschen leer sind, wenn Menschen Hunger haben. Wir hören davon in den Nachrichten, jetzt diese Flutopfer, die hungrig sind, die nichts zu essen haben. Die fangen an zu plündern und zu stehlen und zu morden. Hey, aber wenn du voll bist, wenn du satt bist, dann hast du keinen Grund dafür. Dann haben dieselben Menschen wahrscheinlich gar keinen Bedürfnis danach. Und so ist es geistig, wenn wir voll sind von ihm, voll sind mit seiner Liebe, hey, dann kann ich mich freuen mit jedem Bruder, jeder Schwester, die Erfolg hat. Dann muss ich niemanden irgendwie runtermachen, damit ich irgendwie besser dastehe oder mehr Anerkennung bekomme. Weil ich bin schon voll. Er hat mein tiefstes Bedürfnis gestillt und das macht mich erst liebesfähig. Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wie lebendig bist du? Wie lebendig ist dein Glaube? Hast du dieses Herz, Jesus gehorsam zu sein? Bist du hingegeben, es auch wirklich auszuleben? Jesus hat gesagt, Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Gehorsamstest, wie sieht es da aus, deinem Leben? Ist es dein Herz? Wie ist es mit dem Liebestest? Lebst du in diesem Strom von dem Empfangen und Weitergeben von Gottes Liebe? Wünschst du dir das? Denkst du überhaupt in diesen Kategorien? Hat es in deinem alltäglichen Leben irgendeine Relevanz? Hältst du Ausschau nach Gelegenheiten zu lieben? Solltest du das? Ich sollte das. Ich predige wie immer zu mir selbst. Und wenn es nicht so ist, dann müssen wir umkehren von diesem toten, egoistischen Leben. Umkehren zu seinem ewigen Leben, uns neu ausrichten. Lies zum Abschluss nochmal Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. So zu leben, wie er gelebt hat. Also lasst uns in ihm bleiben, wie die Rebe im Weinstock. Und dann lass es einfach raus, was er in dir bewegt. Darum geht's. Das ist Christentum. Ganz einfach, ganz simpel und doch sehr herausfordernd, oder? Und Vater, darum beten wir, dass du zu uns ganz persönlich sprichst. Und Herr, wenn wir jetzt hier rausgehen und es ist uns am A vorbeigegangen oder von einem Ohr rein, beim anderen Ohr raus und es hat nichts bewegt in uns, dann hätten wir besser ausgeschlafen oder wären im Wirtshaus gesessen oder spazieren gegangen oder sonst was. Herr, ich bete um ein Wirken deines Heiligen Geistes. Und ich bete, dass du aufzeigst, wo wir tot sind in unserem Glauben und tot sind in unserem Leben, Herr, wo dieser Egoist lebt in uns, wo sich alles um uns dreht, aber nicht um dich. Und Herr, bitte hilf uns, führ uns zum Leben. Wir brauchen dich. Herr, wenn diese Sehnsucht tot ist in unserem Herzen sogar, so zu leben wirklich, dann, Herr, mach uns wieder lebendig. Wenn irgendwer hier da ist, der nicht von Neuem geboren ist, sondern nur religiös ist, dann, Herr, schenk diese Klarheit, schenk diese Gnade, zu erkennen, wo wir stehen und was jetzt heute dran ist in unserem Leben und was du durch uns tun willst. Und füll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, sodass wir Zeugen sein können und deine Liebe leben können und weitergeben können. Segne uns dazu für diese kommende Woche. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.